Hallo.
Hallo? Hören Sie mich?
Hallo?
Hallo?
Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie.
Hallo zu unserer heutigen Sendung. Hier sind der Manuel.
Und hier ist der Fabienne. Und wir haben heute das Thema Mental Health. Wir sind tatsächlich auch nicht allein im Studio, sondern wir haben auch noch ein paar Gäste dabei.
Ja, das sind alles Teilnehmer am Projekt Joblinge. Im Rahmen dessen haben wir eben diese Sendung vorproduziert und die können sich ja mal kurz alle bitte vorstellen.
Ich bin Max, bin 16 Jahre alt.
Ich bin Stefan, ich bin 19 Jahre alt.
Ich bin die Salma und bin 18 Jahre alt.
Ich bin Angel.
Ich bin Paula und bin 19 Jahre alt.
Ich bin Chris und ich bin 20 Jahre alt.
Genau, na, wir haben ein paar Umfragen gemacht, und ein paar Interviews geführt, die würden wir gerne dann im Laufe der Sendung euch vorstellen. Und bis dahin spielen wir jetzt erstmal einen Song ab und dann geht's los. Ja, hallo zurück zu unserer Sendung zum Thema Mental Health. Ja, Chris, würdest du uns vielleicht mal kurz erzählen, worum es da in etwa geht, was wir uns darunter vorstellen können?
Kann ich gerne machen, Manuel. Unser Thema heute ist Mental Health. Bei Mental Health geht es um das Emotionale, körperliche und soziale Wohlbefinden eines Menschen. Psychische Belastungen und Erkrankungen beeinflussen die Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden von uns.
Woher hast du die Definition denn?
Ja, Fabian, die Definition habe ich mir nicht selber ausgedacht. Schön wär's. Die Definition habe ich mir geholt von www.meditum.med.tum.de.
Alles klar, vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. Fabian, du hast gestern ein paar Passanten gefragt, du hast eine kleine Umfrage gemacht. Worum ging es denn da? Was hast du den Leuten, welche Frage hast du ihnen gestellt?
Die Frage war, was sie denn denken, was die Ursachen von Mental Health Problemen sind und wo könnte die Ursache denn genau liegen?
Alles klar, da hören wir mal kurz rein.
Also wenn ich jetzt danach gehe, was meine Psychotherapeutin und die Ärzte im Uniklinikum Leipzig mir halt so beigebracht haben, hat das halt diverse Ursachen. Das eine kann halt die Genetik sein und äußere Ursachen sind halt auch ein großer Faktor. Und worauf ich gekommen bin, was manchmal ein bisschen wenig besprochen wird, ist einfach so, wie unsere Gesellschaft im Gesamten halt Leute, die einen depressiven Faktor haben oder eine depressive Veranlagung halt, wie das begünstigt, dass es Leuten immer schlechter halt geht so, ne? Und also die Gründe sind divers, kann sich jetzt jedem wird irgendwas einfallen, wo er sagt so, ja, so ein großer Leistungsdruck oder dass so, keine Ahnung, teilweise psychopathische Verhaltensweisen begünstigt werden oder dass es halt befördert wird, wenn man halt irgendwie eine Führungsposition halt einnehmen möchte oder so und dass Sensibilität gar nicht so sehr eingekreist ist als irgendwas, was erstrebenswert ist, sondern eher sowas, was man, ja, was halt so ein Weicheiverhalten ist, so.
Ich denke, psychische Erkrankungen können durch vieles ausgelöst werden. Ob das jetzt ein Fehler ist, den man vor ein paar Jahren begangen hat und sich denkt, Mist, da habe ich echt Scheiße gebaut, aber ich komme einfach nicht darüber hinweg und denke immer noch daran, weil ich es in der Situation einfach nicht besser machen konnte. Oder ob das einfach nur Alltagsstress ist und man verkopft sich so sehr, dass man einfach nicht mit sich selber oder mit anderen Personen weiterkommt.
Und ich glaube, Depression an sich kommt vom Anfang an her. Also als Kind glaube ich eher, wenn mal was Dramatisches passiert ist, etwas, was man nicht so gut verarbeiten konnte in dem Alter. Ich glaube, das zieht sich dann in längerer Zeit oder wenn man älter wird, halt im Leben fort. Dass man halt damit nie wirklich abschließen konnte und dass das einen irgendwie unterbewusst eher wirklich belastet. Weswegen es eigentlich auch immer gut ist, falls man an psychischen Erkrankungen leidet, einen Psychologen aufzusuchen.
Psychische Krankheiten sind jetzt allgemein so oder so verbreitet. Ja. Woher die kommen, das ist, denke ich, sehr individuell. Ich habe auch mit vielen geredet, die das haben. Ich kenne einige Leute, die Depressionen leiden, Borderline leiden und so weiter. Es ist ursprünglich, meistens hängt das irgendwie mit der Vergangenheit zusammen, also mit der Kindheit oder mit schlechten Erfahrungen, mit Traumata. Aber letztendlich ist es wirklich eine so individuelle Sache und ja.
Ja, das war schon mal ein kleiner Eindruck von Passanten, was die zu denken. Als nächstes haben wir ein Interview mit einer Lehrerin, einer Pädagogin, die natürlich zu dem Thema, die da viel näher dran ist und die uns da ihre Expertise ein bisschen zu schildern kann. Das würden wir uns gerne als nächstes anhören.
So, ich habe hier gerade Ann-Kathrin vor mir sitzen, eine waschechte Dozentin im Berufsschulwesen. So, du bist ja Lehrerin. Wie lange machst du das denn schon und kannst du ungefähr sagen, wie viele Klassen du so pro Jahr aktiv betreust?
Ja, also ich arbeite seit 6 Jahren als Dozentin und ich habe insgesamt 5 Klassen, die ich betreue. Die sind allerdings, weil wir eine kleine Schule sind, kleiner als normal. Also maximal 18 Leute, aber auch gerne noch kleiner.
Schön. Ich weiß nicht, wie das bei euch an der Schule ist, aber natürlich hört man ganz häufig, dass die Schule auch negative Einflüsse mit sich trägt. Aber findest du, dass Schule nicht auch irgendwie das Gegenteil bieten kann, stabilisierend wirken kann, eine Struktur bieten kann?
Also es ist eine ziemlich interessante Frage. Schule will halt Menschen inhaltlich von A nach B halt so bewegen und muss Leistung bewerten und vergleichen und so. Und meine Erfahrung ist, dass das Menschen einfach sehr unter Druck setzt, halt auch besonders Prüfungen, Leistungsnachweise, den ganzen Kram, dass das eher eigentlich destabilisierend wirkt. Und auch allgemein viele junge Menschen unglaublich negative Erfahrungen haben mit Schule. Also so da eigentlich eher immer die Erfahrung gemacht haben, dass sie zu Unrecht bewertet wurden, dass ihre Bedürfnisse nicht gesehen werden und so. Und das wären für mich alles Faktoren, die eigentlich destabilisierend sind. Also es ist eine schwierige Frage. Einerseits ja, stabilisierend, weil Freunde sind da und im besten Falle arbeitet eine Schule auch so, dass die ein bisschen Bedürfnissen der SchülerInnen auch arbeitet. Aber ja, also es sind 2 gegenläufige Pole, die irgendwie ja im besten Falle stabilisierend wirken, aber oft auch nicht.
Wie steht deine Meinung dazu? Was muss die Schule geben, dass die Schüler sich wohlfühlen?
Also was ich immer versuche zu machen, aufgrund meiner pädagogischen Laufbahn, ist, dass ich versuche, gemeinsam Regeln fürs Miteinander mit den Schülern zu machen und auch auf Augenhöhe auf jeden Fall zu kommunizieren, soweit es möglich ist, auch wenn ich die Schüler natürlich bewerten muss, aber die mit einzubeziehen und das finde ich total wichtig.
In den 2 Jahren Pandemie, das heißt Homeoffice für die SchülerInnen und LehrerInnen, wie bist du das mit denen durchgegangen? Wie hast du dort Veränderungen festgestellt bei den SchülerInnen?
Es war eine wahnsinnig krasse Situation für alle eigentlich. Und ich hatte das Gefühl, dass viele Leute da auch echt konfrontiert waren, plötzlich so mit Ängsten und sozialen Themen. Also da ist ganz viel hochgekommen, was eigentlich viele, glaube ich, auch gar nicht richtig bearbeiten konnten oder gerade erst dabei sind, so Stellen dafür zu suchen, wo das so verstanden werden kann.
Ich kann mir vorstellen, dass auch viele SchülerInnen durch das Zuhausebleiben und die Online-Beschulung dem Schulalltag ein bisschen entfliehen konnten. Das heißt auch vielleicht Mobbing. Wie befasst sich die Schule mit den Problemen, die sich dann daraus ergeben?
Also was total spannend ist, ist, dass durch diesen digitalen Kontakt ich das Gefühl hatte, erstmal das Thema Mobbing, also Cybermobbing jetzt speziell echt zugenommen hat. Also weil wir natürlich versucht haben, halt andere Kommunikationsformen zu finden über Chats, über Videokonferenzen, aber auch über so Pinboards oder so ein Kram. Und über die verschiedenen Wege der Kommunikation unter den SchülerInnen sind auf jeden Fall auch Probleme aufgetaucht. Und man konnte auf jeden Fall beobachten, dass die SchülerInnen, die eher schon nicht so eine gute Position im Klassenverband hatten, dass die noch dass die Position sehr viel schwieriger wurde auf jeden Fall und so Ausgrenzung noch schneller gegangen ist als im sozialen Raum und dass man als Lehrkraft viel weniger Einfluss darauf hatte oder das total schwierig war, das zu lenken, während wenn du in Persona vor den Leuten stehst, kannst du viel mehr auch so räumlich damit arbeiten und so und das war total schwer. Zu Mobbing im Rahmen von Corona und ansonsten ist Mobbing auf jeden Fall ein Thema, was man gerade im Bereich Berufsschulwesen, also wir sind ja im Rahmen des Sozialwesens, gut aufgreifen kann, weil ne, da lernt man halt, ne, wie arbeite ich mit Menschen, also es ist logisch auch mit der Gruppe zu arbeiten, wie wollen wir hier miteinander sein, aber es ist ein großes Thema, wo ich das Gefühl habe, das wird nicht genügend von den Inhalten her aufgegriffen und es müsste auch schulpsychologisch viel mehr Arbeit in die Richtung gemacht werden müssen und noch ein zusätzliches Problem ist, dass, also ich bin jetzt 40 aufwärts, dass ich glaube, dass für meine Generation Cybermobbing noch gar nicht so verständlich ist wie für jüngere Leute.
Kommen die Schülerinnen, wenn du jetzt sagst, dass vor allem beim Cybermobbing das das Thema ist, kommen die da auch auf dich zu oder denkst du, die bleiben mit ihrem Problem eher alleine?
Also das, was ich jetzt erlebt habe, da war eine große Hemmschwelle und die sind auch erst gekommen, als sie echt verzweifelt waren. So. Und insofern, ich glaube, das ist generell ein neues Phänomen, wo erstmal ja mehr darüber gesprochen werden muss, in so allgemeinbildend irgendwie.
Gibt es Situationen, in denen du als Lehrerin nicht wirklich weiter weißt oder das jetzt ein Punkt ist, den, über den du persönlich auch nicht reden möchtest? Habt ihr da irgendwie Zugangspersonen, Vertrauenspersonen an den Schulen, die dafür zuständig sind?
Also in meinem Träger ist jetzt speziell so, dass ich finde, dass der nicht ausreichend Stellen für so schulpsychologische Betreuung hat. Wir haben jetzt das Glück, dass wir relativ kleine Klassen haben und damit auch viel abdecken. Wir haben schon so eine Tendenz in den letzten Jahren beobachtet, dass wir viel mehr schulpsychologische Arbeit auch als Lehrkräfte machen und da zum Teil auch gemerkt haben, dass wir echt an unsere Grenzen kommen mit dem Rest des Arbeitspensums, was wir haben. Es ist auf jeden Fall immens wichtig und ich denke, gerade so bei jungen Erwachsenen wird es auch oft vernachlässigt, weil irgendwie immer so die Sicht ist, die sind ja eigentlich schon fast fertig mit ihrer Entwicklung, was halt überhaupt nicht so ist. Also die sind eigentlich so an einem ganz wichtigen Punkt in ihrem Leben, wo die einfach gerade gucken müssen, wo geht es überhaupt hin und auch in der Gesellschaft ziemlich viel Leistungsdruck ist und die sind eigentlich ganz schön starken Druck ausgesetzt. Und ja, also ich habe das Gefühl, also generell im System Schule wird da viel zu wenig gemacht. Also ich würde mir da wünschen, dass es eigentlich mehr in Fokus genommen wird.
Dann habe ich zum Abschluss noch eine bisschen weiterdenkende Frage. Wie findest du, ist deine Schule der Zukunft? Was wären da so deine Denkanstöße?
Also Schule der Zukunft ist auf jeden Fall partizipativ, so ein bisschen, wenn man nach Skandinavien guckt, also dass viel früher geguckt wird, was sind die Interessen dieses Menschen, wie kann der gefördert werden und was für praktische Möglichkeiten hat der einfach oder die sich ja da so zu bilden und die, ja, also einfach Sachen, die man kann, die einen interessiert, so ja, auszubilden. Und da habe ich das Gefühl, in Deutschland das Schulsystem versagt da momentan echt noch richtig krass. Also die Schule der Zukunft muss auf jeden Fall ja viel mehr den einzelnen Menschen in Fokus nehmen.
Ich bedanke mich bei dir, dass du heute bei uns warst und ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir.
Vielen Dank, ich fand es auch nett.
Ja, vielen Dank schon mal für diese Eindrücke, für das Interview. Salma, du warst ja selbst direkt dabei, du hast das Interview geführt. Wie war das für dich? Konntest du dich da in dem, was sie erzählt hat, wiederfinden, vielleicht aus Schulzeit? Wie hast du das empfunden?
Ich kann ihr fast bei allem, was sie sagt, zustimmen. Ich glaube, sie spricht auch vielen jungen Menschen, die zur Schule gehen oder auch Studierende. Vielen spricht sie da aus der Seele. Ja, also man bräuchte mehr solche Lehrerinnen und Lehrer, die
sich da engagieren.
Genau, die da einfach besser auf die Schüler und Schülerinnen eingehen wollen. Und ich finde das ganz wichtig und toll, wie sie das alles gesagt hat und geäußert hat.
Ja, alles klar, danke.
Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem Interview der Betroffenen. Vorher kommt aber noch einmal Musik und dann geht's los.
So, wir sind wieder da mit unserem eigentlichen Beitrag zum Thema Mental Health. Gerade eben haben wir die Expertise von unserer Pädagogin gehört. Und als nächstes würden wir gerne, haben wir ein paar Interviews geführt mit eben Menschen, die selbst von mentalen und psychischen Problemen betroffen sind. Das war die Angel, der Sebastian und der Stefan. Die haben wir alle dreimal zusammen ein paar Fragen gestellt, die sie dann eben der Reihe nach beantworten können. Und das würden wir uns gerne als nächstes mal anhören.
Wir konnten zum heutigen Thema über mentale Probleme mit drei Betroffenen sprechen. Und Sie stellen sich jetzt selbst kurz vor.
Hallo, ich bin Sebastian, ich bin 28 Jahre alt und ja, heute Interviewpartner sozusagen.
Hallo, mein Name ist Angel und ich bin heute Interviewpartnerin.
Hallo, ich bin Stefan, bin 19 Jahre alt und werde heute auch interviewt.
Wann hast du gemerkt, dass du mentale Probleme hast?
Ich war 1,5 Jahre krank, da war ich eine ganze Zeit lang im Krankenhaus. ja, in der Zeit ist mir auf jeden Fall bewusst geworden, auch als ich aus dem Krankenhaus raus war, ja, dass mir die Sachen nicht mehr so viel Spaß machen oder ich nicht mehr so motiviert bin, wie ich mal war. Dass ich auch allgemein einfach anders mit Sachen umgegangen bin. Und da ist mir dann schon selbst aufgefallen, dass mir einfach nicht mehr gut geht.
Eigentlich schon in der frühen Pubertät, also so mit 12, mit 11. Da hatte ich angefangen, schlechte Gedanken zu haben und auch nicht so gut schlafen können.
Bei mir war der Auslöser damals so eine freiwillige Überarbeitung, würde ich fast sagen. Durch den Job einfach, habe mich viel mehr da rein gesteigert und viel mehr gearbeitet und unterm Strich dadurch meine ganzen Sozialkontakte verloren. Und ich habe das anfangs gar nicht gemerkt. Es gab so ein, zwei Leute, die halt ernste Gespräche mit mir geführt haben und dann bin ich mit mir selber ins Gespräch gegangen sozusagen, um mich mal zu reflektieren, was ist eigentlich los. Und habe dann festgestellt, irgendwie stimmt das alles nicht, weil alles andere ist liegen geblieben. Ne? Ich war nur für die Arbeit da sozusagen und am Ende keinen Haushalt gemacht, mich um meine Freundschaften nicht gekümmert, keine Hobbys, kein Selfcare, keine Pflege, also oder kaum zumindest. Und das war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt mit dir selbst nicht. Du musst dich da jetzt wohl doch mit auseinandersetzen, was zu ändern.
Und wie bist du damit umgegangen?
Es war ja, wie gesagt, in der Zeit im Krankenhaus. Da hatte ich relativ engen Kontakt mit den Doktoren die ganze Zeit. Und da hatte ich dann einfach mal angesprochen auch, weil es war auch relativ offensichtlich und dass es mir einfach nicht mehr gut ging. Und wurde dann innerhalb von einem Tag ein Rezept bekommen für Psychologen wegen Behandlung für Depressionen.
Ja, also ich habe eigentlich nicht wirklich mich geöffnet, das ist das Problem gewesen. Also ich habe dann eher alles in mich reingefressen und meine Eltern waren halt auch sehr lange, also sie mussten halt sehr spät arbeiten, kamen aber sehr spät immer zurück. Und ich war dann sozusagen alleine zu Hause nach der Schule und ja, habe dann so meinen ganzen Kummer eigentlich so in mich reingefressen und den auch dann irgendwann an mir ausgelassen.
Ich hatte den Luxus, das Glück, dass ich einfach im Freundes- und Bekanntenkreis Menschen habe, die selber Erfahrungen gemacht haben mit psychischen Erkrankungen und Problemen, auch diagnostiziert sind und entsprechend ja, in Behandlung waren. Und bei denen habe ich zuerst Rat gesucht, so ein bisschen, also weil das natürlich auch die waren, die einen nicht komplett sofort abgeschrieben haben, so nach dem Motto, der hat sich verändert, sondern wirklich eben auch gesehen haben, okay, das ist ein Problem. Und das Internet hat mir natürlich geholfen, da gibt es ja immer viele Möglichkeiten über Google, da Dinge zu finden, mittlerweile ja auch Podcasts und dergleichen, sich damit zu informieren. Und das war so mein erster Schritt, also einfach ja, Informationen sammeln, mir Rat zu holen von Leuten, die, nachdem ich eine Vermutung für mich aufgestellt habe, die mir da helfen konnten, mich zu orientieren.
Was hast du persönlich getan gegen diese schlechten Gedanken?
Das Problem war, wie gesagt, als ich im Krankenhaus war, dass ich keinen Sport machen konnte. Das hat mich auch wirklich zerfressen. Das war dann so mein Ventil eigentlich immer gewesen. Das war dann plötzlich weg. Und dass das dann ein Problem bereitet hat, ja, das war auch schon relativ schnell klar. Und als ich wieder Sport machen konnte, ging es mir auch innerhalb von ein paar Wochen sofort wieder besser. Ich mache auch immer noch regelmäßig Sport. Ich denke, das ist auch wirklich für mich der beste Weg, damit umzugehen.
Eigentlich eher Dinge, die man nicht machen sollte. Also ich habe dann angefangen, mich selbst zu verletzen, weil ich den Druck nicht mehr ausgehalten habe. Und ja, dann, ja, ich hätte mit Leuten reden sollen, ich hätte mit meinen Eltern reden sollen, aber die waren halt nicht wirklich zur Verfügung. Zumindest habe ich es damals nicht gesehen.
So, Max, du hast noch mal ein paar Statistiken für uns. Hau mal raus.
Genau, die Quelle kommt vom Robert-Koch-Institut, die erste Quelle. Zur Studie der mentalen Gesundheit der Covid-19-Pandemie. Die Befunde deuten darauf hin, dass sich wesentliche Merkmale mentalen Gesundheit in der erwachsenen Bevölkerung seit Ende 2020 verschlechtern. Laut Statista liegt das Anteil depressiver Symptome in der gesamten Bevölkerung bei 26%.
Danke, Max. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview Teil 2.
Warst du in Therapie und was hat dir dort zur Besserung geholfen?
Ja, also da war erstmal die erste Psychologin, die ich hatte, die war jetzt keine große Hilfe, die hat mir eigentlich nur Medikamente verschrieben. Im Endeffekt für eine Diagnose, die nicht richtig war. Also ich hatte diagnostiziert bekommen mittelschwere Depression plus bipolare Störung. Was sich dann später in einer Tagesklinik herausgestellt hat, dass ich Borderline habe und keine bipolare Störung. Ja, und dafür habe ich halt dann ein Medikament bekommen, was ich dann, bis ich 17 wurde, eigentlich ja, falsch genommen habe, also für die falsche Krankheit.
Also anfangs war ich nur in Therapie, nur in Anführungszeichen, weil ich da noch nicht wusste, dass es verschiedene Therapieformen gibt und habe mich damals für eine Form entschieden, bei der ich einfach am schnellsten einen Termin bekommen habe. Das hat auch super funktioniert, bis ich festgestellt habe, dass mir das persönlich nicht schnell genug geht und mir die ganze Therapieart, die Therapieform für mich nicht aktiv genug ist, dass es halt einfach nicht, man nicht so direkt was tut, dass dieser ganze Fortschritt ein bisschen stagniert ist. Und da bin ich dann eben gleich noch zum Psychiater gegangen und ja, habe dem die ganze Sache so ein bisschen erklärt, erzählt, wie auch immer, und habe dann daraufhin angefangen mit Medikation, also verschiedene Sachen ausprobiert, weil ja jede Medikation auf den Körper auch anders wirkt. Genau. Und ja, nach so einem Jahr ungefähr einstellen, hat das dann auch gut geklappt, würde ich sagen. Deswegen, ja, das war so das, also so eine Kombination eben aus Therapie und Medikamenten.
Haben denn die Therapie und die Medikamente dazu beigetragen, dass es besser geworden ist?
Ja, also die Medikamente, das ist immer so ein Ding, temporär würde ich sagen, wenn du sie absetzt, was ich zwischendurch auch schon gemacht hatte, wird es schwerer. Das liegt aber auch daran, dass ich vielleicht mit der Therapie noch nicht an einem Punkt war, an dem ich hätte aufhören sollen mit den Medikamenten. An sich hat die Therapie aber auch was gebracht, wenn auch nur langsam, um mich selber besser kennenzulernen und meine Verhaltensweisen besser kennenzulernen. Bin aber trotzdem noch der Meinung, dass eine andere Therapieform da vielleicht für mich besser gewesen wäre. Also in dem Fall die andere Therapieform, ja, Verhaltenstherapie, einfach um noch mehr aktiv an mir arbeiten zu können oder an dem Umgang, wie ich mit den Dingen umgehe. Ja.
Es hat auf jeden Fall auch, wie ich damit umgehe, wie ich auf mich selbst gucke, verändert. Einfach dieses analytische Verhalten mit sich selbst. Ja, also wirklich dieses Analytische hat mir auch geholfen, einfach zu merken, was mir hilft, was mir vielleicht auch ein Ventil gibt, was dann für mich der Sport war. Und eben dieses Merken, wie man vielleicht sich auch selbst durch die Situation wieder raushelfen kann, was natürlich nicht allen zugeht. Aber für mich gab es diese Möglichkeit und deswegen hat mir das dann auch geholfen.
Wie lange haben die mentalen Probleme angehalten und wie lange musstest du damit kämpfen?
Ich würde tatsächlich sagen, wirklich die 1,5 Jahre auf jeden Fall. Da war es auch sehr deutlich, dass ich einfach gar keine Motivation und gar keinen Spaß mehr an Sachen hatte, die ich vorher gemacht habe. Dann hat sich in der Zeit, wo ich dann nicht mehr im Krankenhaus war, gebessert, auch wenn ich immer noch krank war. Aber einfach nicht mehr in diesem Krankenhaus-Setting drin zu sein, hat schon geholfen. Ich würde sagen, wahrscheinlich insgesamt zweieinhalb Jahre, wo ich Probleme hatte mit verschiedenen Ausmaßen.
Immer noch. Also ich komme mittlerweile besser klar, aber Borderline ist halt eine Störung, die ich nicht loswerden kann. Das ist nicht heilbar. Aber man kann durch Verhaltenstherapie, die ich auch schon hatte, lernen, damit umzugehen, wie man diesem Druck ausweicht, ohne dass man sich selbst verletzt. Also da gibt es Skills, die man machen kann. Skills sind Dinge, die man tut, um Sinnesreize zu erzeugen, die von sowas wie selbstverletzenden Verhalten oder Selbstmordgedanken abhalten sollen. Also ja, zum Beispiel kalt duschen oder irgendwas Scharfes essen, irgendwas Saures essen, irgendwas, was die Sinne kurz für einen Moment stillt.
Okay, jetzt musste ich ganz kurz fragen, weil ich weiß es nicht und eventuell auch ein paar Zuhörer nicht. Was ist genau eine Borderline-Störung?
Eine Borderline-Störung ist eine Persönlichkeitsstörung. Also ich persönlich oder halt andere Borderliner auch fühlen Dinge, Emotionen dreimal mehr als andere, also vielleicht auch 10-mal mehr, je nachdem. Aber es fühlt sich halt ständig so an, als ob mir so eine Hautschicht fehlt. Also Dinge, die vielleicht nicht so böse gemeint sind von anderen, empfinde ich aber dreimal so schlimm. Oder wenn mir jetzt mal irgendwie jemand auf meine Nachricht nicht sofort antwortet oder sowas, dann denke ich gleich, die ganze Welt geht unter, jeder ist gegen mich. Und ja, also so ein Weltuntergangsszenario habe ich eigentlich jeden Tag, wenn man halt denkt, die ganze Welt ist gegen einen.
Und was war die schlimmste Phase während der akuten Zeit?
Die schlimmste Phase war, als niemand wusste, was mit mir nicht stimmt, denke ich mal, weil da nicht klar war, ob ich überhaupt jemals wieder laufen kann. Das war auf jeden Fall die schlimmste Phase für mich, sowohl mental als auch körperlich. Und dass das beides auch stark zusammenhängt, ist natürlich auch klar. Wenn man keine Motivation hat, mehr sich irgendwie anzustrengen und sich zu verbessern, mit Physiotherapie, was auch immer, dann wird das natürlich auch immer schlimmer. Und dann ist das so aus dem Ruder geraten auf jeden Fall. Und auch weil niemand wusste, was mit mir nicht stimmt, konnte mir niemand helfen. Und da habe ich halt chronische Schmerzen gehabt, konnte nicht laufen, Schmerztabletten haben mir nicht geholfen. Und das macht natürlich was mit einem. Diese Hoffnungslosigkeit vor allem, dass es keinen Lichtblick gibt. Ja, als ich die Medikamente bekommen habe, die geholfen haben, damit die Schwellung wegging und auch die Schmerzen besser wurden, ging es mir auf jeden Fall sofort besser. Ich denke, das war auch wirklich das Belastendste für mich, war dieser konstante Schmerz, der mich runtergezogen hat. Natürlich auch, dass ich nicht viel machen konnte, aber der konstante Schmerz, der zerbröckelt einen so nach und nach, vor allem mental, weil man das nicht unbegrenzt aushalten kann. Ich denke, das schafft wirklich niemand. Ja. Aber sobald es da Besserung gab, ging es mir auch mental sofort besser.
Das war so, denke ich, die Anfangsphase, als einem bewusst wurde, dass sich die Leute abwenden. Also es ist, ne, alleine dazustehen ist ja einfach nie ein schönes Gefühl. Man kennt das ja vielleicht auch aus der Schule, wo man so den ersten Streit mit seinem besten Freund hatte oder seiner besten Freundin und dann das Gefühl hat, die ganze Welt ist gegen einen. Und ungefähr so hat sich das angefühlt damals. Deswegen, das war, denke ich, so das Krasseste an der Sache. Du hast wirklich das Gefühl, du stehst alleine da und dir wächst alles über den Kopf. Ja.
Ja, das war jetzt erstmal der zweite Teil des Interviews. Ziemlich krass zu hören, so als Außenstehender muss ich schon sagen. Ich habe ja glücklicherweise mit der ganzen Thematik wenig am Hut, auch in meinem Umfeld. Oder zumindest nicht, dass ich wüsste. Man weiß ja manchmal nicht, ob sie dann auch darüber reden würden. Wie ist das so für dich, Fabian, wenn du das hörst, wie es da anderen Menschen geht? Was macht das so mit dir?
Ja, mir schockiert es teilweise, wie wenig Menschen oder wie wenige Menschen darüber wirklich reden, sich irgendwie Anschluss suchen zu anderen Personen. Das schockiert mich einfach innerlich und ich denke, dass wir da wirklich mehr darüber reden müssen, weil so kann es halt nicht weitergehen.
Ja, das ist eine gute Idee. Dafür sind wir jetzt ja auch hier. Genau, gut, bevor wir dann den letzten Teil des Interviews reinhören, machen wir nochmal ganz kurz Musik von Surf Curse und dann geht's schon wieder weiter.
Da sind wir wieder. Wir hören jetzt den dritten und letzten Teil von Sebastian, Stefan und Angel zum Interview der Betroffenen.
Hat sich die Situation denn irgendwann gebessert und wenn ja, wodurch?
Nachdem ich mich wieder bewegen konnte, relativ schmerzfrei, ging es mir auch sofort wieder besser. Natürlich braucht man dann eine gewisse Zeit, um sich wieder hochzukämpfen. Und die Zeit habe ich mir auch genommen, wo ich dann nicht in der Schule war, nicht der Art, weil es mir einfach immer noch ziemlich schlecht ging. Und die Zeit habe ich mir dann dafür genommen, quasi durch alle möglichen Übungen, durch einfach Physiotherapie, alles Mögliche, mich wieder so zurück in die Wirklichkeit zu kämpfen. Heute sieht man gar nicht mehr, dass ich mal solche Probleme hatte, wenn ich laufe. Und vor einem Jahr hätte ich nicht mal einen Schritt vor die Tür machen können. Ich denke, die Entwicklung, auch diese Besserung an sich, die gibt dann auch einen mentalen Boost, dass man es halt auch schaffen kann. Ich denke, das hat mir auch stark geholfen.
Die Situation hat sich in dem Sinne gebessert, weil ich aufgehört habe, Medikamente zu nehmen. Weil Medikamente mir nur, also die haben nur mein Körperbild verändert und ich hatte sehr hohe Nebenwirkungen. Also mit Medikamenten möchte ich auch nichts mehr zu tun haben. Aber was mir geholfen hat, war die Verhaltenstherapie. Also ich glaube auch für die meisten Borderliner aus Erfahrung, in denen ich halt drüber reden konnte, haben mir auch bestätigt, dass eine Verhaltenstherapie auf Langzeit die beste Therapie ist für Borderliner.
Wie geht es dir denn heute damit?
Mir geht es auf jeden Fall besser als damals noch in der Schulzeit. Ich hatte halt viel mit Mobbing zu kämpfen damals. Also das war auch der Auslöser für vieles. Mir geht es jetzt besser, weil ich aus dieser Situation, aus dieser Umgebung raus bin und mein eigenes Leben jetzt starte. Und das ist was, worauf ich jetzt gerade auch zublicke.
Heute geht es mir gut, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin jetzt wieder mental auf der ungefähren Höhe, wie ich vorher war. Immer noch manchmal mit ein paar Einbrüchen, aber es geht mir auf jeden Fall gut. Ja.
Ja, definitiv. Ich habe da meine Fortschritte gemacht. Ich habe so in meinem Kalender einen Tag, den ich markiert habe, wo ich für mich erkannt habe, okay, ich habe ein Problem und ich muss da was gegen tun. Und jedes Jahr, wenn dieser Tag anbricht, reflektiere ich so meinen Fortschritt des vergangenen Jahres. Die Zeit nehme ich mir dann und habe jetzt jedes Jahr sagen können, okay, guck mal, vor dem Jahr warst du an dem Punkt, jetzt bist du da, und habe eine deutliche Verbesserung gehabt. Also auf jeden Fall hat mir das geholfen, ja.
Kannst du uns Zuhörenden sowie betroffenen Personen Ratschläge geben, wie wir mit mentalen Problemen umgehen könnten?
Also ich finde ganz wichtig, dass man zum einen sich bewusst macht und ihr das alle ja wisst, dass ihr mit euren Problemen nicht alleine seid, dass es ganz, ganz viele Menschen auf der Welt gibt, die mit ähnlichen Problemen, vor allen Dingen eben auch im Umfeld, vielen sind diese Probleme nicht bewusst und wenn euch das bewusst ist, seid ihr denen schon einen Schritt voraus. Das ist ganz wichtig, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid und dass ihr auch mal eine Pause machen dürft. Ihr müsst nicht immer an euch arbeiten. Ihr dürft auch mal sagen, heute nicht oder die Woche nicht. Und einfach auch mal selber darin ein bisschen prokrastinieren. Wichtig ist nur, dass ihr das Ziel, und zwar wieder gesund zu werden oder euch besser zu fühlen, nicht aus den Augen verliert. Genau, das wäre so das, denke ich, was ihr wissen müsst.
Das war der dritte und letzte Teil des Interviews der Betroffenen. Wir haben auch zwei davon im Studio, einmal Angel und einmal den Stefan. Könnt ihr dazu einfach mal sagen, wie gehen eure Mitmenschen damit um? Also wie fühlt sich das für die an?
Ja, also mein Freundeskreis war ziemlich offen, was das angeht. Haben mich auch gut aufgenommen und komme auch klar mit meinen manchmal emotional Breakdowns. Also die wissen dann auch, was zu tun ist und dass ich dann einfach meinen Freiraum brauche und lassen mich dann auch mal für ein paar Minuten akklimatisieren. Also das hilft mir auch enorm. Bei meinen Eltern war es damals, als wir noch zusammen waren, sehr schwierig. Also meine Mutter ist ja gerne in mein Zimmer reingekommen und wollte halt immer sofort alles mit mir klären. Also
Stefan, wie hat das so dein Umfeld mitbekommen? Warst du da eher der offene Typ oder hast du dich da auch eher dann zurückgezogen? Hast du gerne Hilfe angenommen?
Also ich war sehr offen mit meinem Freundeskreis auf jeden Fall damit. Auch als ich die Diagnose bekommen habe, hatte ich gleich mit meinen engsten Freunden drüber geredet. War auch für mich überhaupt nicht peinlich, da nach Hilfe zu fragen oder ähnliches. Ich finde, das sehr ist gut. Komplett normal, dass man da auch Hilfe und Unterstützung braucht. Und auch vor allem, dass sie auch wissen, dass es nichts Persönliches ist, wenn ich vielleicht mal nicht mit rauskommen kann oder vielleicht mal keinen Bock habe auf Party oder sowas, wenn man mal ein bisschen down ist, kann man ja natürlich dann auch ganz offen mit sein mit deinen Freunden. Wenn es wirklich deine Freunde sind, werden die auch hinter dir stehen und auch dafür quasi einstehen. Ja, mit meinen Eltern war es ein bisschen komplizierter am Anfang, weil die das nicht so wirklich verstanden haben, wie das so sein kann. Das heißt nicht, dass sie nicht unterstützend waren. So, na klar, die wollten nur das Beste für mich.
War dann natürlich auch Unsicherheit einfach dabei, ne?
Ja, bestimmt auch das Gefühl, dass meine Eltern dachten, dass sie vielleicht keine Ahnung, nicht gut genug für mich waren oder was auch immer. So, also nicht diese, klingt jetzt ein bisschen komisch, dass sie sich vielleicht nicht genug Mühe gegeben haben und dass es mir deswegen so schlecht geht in der Situation. Aber das war es halt überhaupt nicht in dem Moment. Ich denke mal, die wollten konstant immer für mich da sein, haben auch immer Besseres gegeben mit verschiedenen Erfolgserlebnissen dabei.
Ja, ja, alles klar, vielen Dank. Ja, das erstmal die Sicht darauf, wie Betroffene ihre Angehörigen selbst erlebt haben. Wir haben jetzt als letztes Interview noch einmal die Perspektive einer Angehörigen, deren Tochter eben mit psychischen Problemen zugange war oder ist. Und das würden wir uns dann jetzt gerne als letzten Beitrag noch einmal anhören.
Mein Name ist Andrea Lott und ich bin 50 Jahre, so, wohne in Leipzig, habe eine Tochter.
Welchen Bezug haben Sie denn zum Thema psychischen Erkrankungen?
Ja, eigentlich einen relativ großen Bezug, da ja meine Tochter selber betroffen ist.
Woran haben Sie das gemerkt, dass Ihre Tochter, dass es ihr nicht so gut geht?
Das war relativ zeitig schon. So mit 12 Jahren fing das so an, dass sie sich eben halt zurückgezogen hat. Also bei ihr war es ausgelöste Depression durch Mobbing und dann so auch selbst verletzt hat.
Was waren Ihre Gedanken in dieser Zeit, als es ihr nicht so gut ging?
Na, ich habe gehofft, dass es irgendwann mal besser wird. Also wie ich mich ja gefühlt habe, kann ich Ihnen da auch nicht mehr sagen. Klar hat man sich Gedanken gemacht, man war aufgewühlt und man hat sich Sorgen gemacht. Weil im normalen Fall, sage ich mal so, hat man mit solchen Themen, wenn es noch jüngere Leute betrifft, nicht so viel zu tun.
Wie haben Sie denn Ihrer Tochter damit geholfen, dass es denn besser wird?
Naja, wir haben uns mehr zurückgenommen mit Kritik, haben ihr auch teilweise Dinge erlaubt, mehr ihr die Freiheiten zu geben und sie eher entscheiden zu lassen, was sie möchte und was nicht.
Und wie sind Sie damit umgegangen, als Sie, also mit der Diagnose?
Naja, die endgültige Diagnose kam ja dann erst, wo sie 17 war. Die Erkrankung, in unserem Fall ist das Borderline, dass das eben halt nicht so gut zu therapieren ist. Oder beziehungsweise auch die Plätze sind wir jetzt bei den Therapieangeboten, was es gibt, die sehr rar sind, wo man ihr helfen könnte.
Wie hat sich das in Ihrem Familienalltag beeinflusst?
Naja, also zwischen uns, zwischen mir und meiner Tochter eigentlich nicht. Eher dann zwischen meinem Mann und mir. Mhm. Weil er manchmal andere Ansichten hatte. Er war der Meinung eben halt, ihr müsste konkreter in Dingen geholfen werden, nämlich mit Therapien. Und diese Therapienplätze waren eben und sind immer noch sehr, sehr rar. Und man wartet teilweise über ein Jahr auf solche Therapien.
Was würden Sie andere Angehörigen von Betroffenen raten?
Einen Ratschlag kann man dann schlecht geben, weil jeder Betroffene hat ein anderes Krankheitsbild. Ich kann nur immer sagen, es steht zu den Leuten, die Krankheit haben, verschweigt das nicht und geht offen damit um. Das ist der beste Weg und nehmt jegliche Hilfe in Anspruch, die sich bietet.
Was würden Sie sich von der Gesellschaft wünschen in Bezug jetzt auf den Umgang mit den psychischen Erkrankungen?
Was ich mir wünschen würde, wäre eben halt, dass jeder einzelne Mensch sich mal Gedanken macht. Sie sehen Menschen und sie können aber nicht in den Menschen hineingucken. Ja, und auch weg. Klar, man hat jetzt schon in der letzten Zeit viel drüber gelesen, über Depression oder psychische Erkrankung, aber eben halt in die, das ist im Prinzip die große Allgemeinheit sagt, sollen sie sich zusammenreißen, es wird schon irgendwie gehen. Und das ist eben halt nicht. Die Leute sind in einem tiefen Loch und die wollen gerne, aber können eben halt nicht.
Also, dass man einfach mehr darüber redet.
Ja. Und die selber betroffen sind, dass die das auch nicht verschweigen, aus Angst.
Ja.
Und das fängt ja schon an, wenn man sich eine Arbeitsstelle sucht oder wie auch immer. Oder, ja, man ist eben halt, die Leute sind eben halt nicht voll belastbar. Und das werden die, soweit ich das mir von Psychologen mal erklären lassen habe, ist, erstens, man kann jeder eine in die Situation kommen. Es muss bloß der gewisse Auslöser oder ein gewisses Ereignis, was dazu führen kann. Und das ist eben halt eine Glückssache. Der eine wird erkrankt, der andere eben halt nicht. Der packt irgendwo. Und das sucht sich kein Mensch aus. Ja, die Menschen sollten einfach netter zueinander sein. Und mal dran denken, dass es vielleicht psychisch kranke Menschen gibt und die ganz andere Antennen haben, wie man mit denen umgeht. Also im Prinzip der Umgang wäre ganz gut, dass die Menschen sich da annähern.
Genau derselben Meinung bin ich auch, weil ich denke, dass wir einfach viel zu wenig darüber reden und viel zu wenig mit viel zu weniger Offenheit darüber reden, dass es Leute gibt, die es wirklich einfach nicht einfach haben im Leben. Und jetzt will ich auch einfach mal in die Runde fragen, warum genau dieses Thema? Also wie seid ihr denn drauf gekommen?
Dann würde ich jetzt mal anfangen. Wir sind auf das Thema gekommen, also meiner Meinung nach, weil das Thema Mental Health einfach wird viel zu wenig angesprochen. Es ist dafür ein viel zu großes Thema. Viele Menschen, egal ob jung oder alt, leiden unter mentalen Problemen und es ist etwas, was man nicht ignorieren sollte, weil wenn man mentale Probleme hat, kann das ganz schlimm enden, am schlimmsten Fall eben halt im Suizid und das ist halt, was man niemandem wünscht, nicht mal seinem schlimmsten Feind. Und deswegen habe ich mir gedacht, wollen wir was darüber machen?
Ja, sehr schön. Gut, dass wir das dann so ausgesucht haben. Ich habe ja vorhin mal erwähnt, ich hatte jetzt bisher in meinem Leben das Glück, dass ich da wenig mit zu tun hatte, aber es schafft nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für mich. Ich war dann doch eher so die ignorantere Sorte, die das halt nicht nachvollziehen kann, weil sie nicht in der Situation ist. Und das Bewusstsein, was jetzt allein in den 3 Tagen, da, wo wir damit gearbeitet haben, geschaffen wurde, das ist schön, das finde ich wichtig. Wie war das für euch? Was nehmt ihr vor allem mit?
Ich würde mich dann einfach mal auf der anderen Seite anschließen und zwar zu der einfühlsamen Sorte, weil ich glaube, dass ich jetzt mehr darüber reden werde oder meine Freunde auch darauf mehr ansprechen werde und mich mehr um den mehr um die Psyche von denen einfach mal ein bisschen mehr kümmern werde, dass ich denen halt wirklich auch einfach mal nachhake, auch wenn sie sagen, dass alles gut ist, weil meistens ist nie wirklich alles gut.
Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant, mal an dem Thema näher verwickelt gewesen zu sein und mir die Sichten anderer angesehen zu haben. Nach dem Projekt nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich immer auf mich selbst höre und vor allem nichts unterschätze.
Ich fand es schön zu sehen, auch an mir selber. Ich habe die Leute hier um mich rum nicht so eingeschätzt oder das auch gar nicht irgendwie richtig in Betracht gezogen, dass Leute unmittelbar in meinem Umfeld ganz starke Probleme haben. Und ich fand es auch nochmal eine schöne Realisierung für mich, dass es eigentlich an jeder Person, jede Person treffen kann und eigentlich meistens direkt im Umfeld ganz oft passiert.
Danke.
Wir haben jetzt noch eine Webseite bei der Stadt Leipzig unter Jugend, Familie und Soziales. Könnt ihr euch wenden, wenn ihr psychische Probleme habt oder einfach mentale Probleme, wo es euch einfach wirklich nicht gut geht, wenn ihr jemanden zum Reden braucht.
Das ist der sozialpsychiatrische Dienst auf der Seite der Stadt Leipzig. Da hat man auch viele, viele weiterführende Links zu Formularen, zu Informationen, wo man sich dran wenden kann.
Oder ihr ruft an unter der 0800 111 0111.
Genau, das ist dann die allgemeine Hilfe, die Nummer gegen Kummer. Da kann man sich immer ranwenden. Ja, das war es erstmal dazu. Fabian, noch was zu sagen?
Sucht euch wirklich Hilfe. Es ist nicht peinlich, darüber zu reden. Sprecht mit Leuten. Tut es einfach.
Okay. Ich denke, dann sind wir erstmal, wir vom Projekt Dopplinge sind dann hiermit erstmal fertig und beenden mit dem letzten Lied, der letzte Song.
Hallo?
Hallo?
Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie.